Hallo und Ni Hao, willkommen beim Chinalog China Podcast. Mein Name ist Arvid Kempf und in der heutigen Folge geht es um chinesisches Essen in Deutschland. Zu Gast habe ich heute Wu Yuhang und Jonas Borchers. Die beiden haben gerade zusammen ein Restaurant für chinesische Küche in Berlin eröffnet. Yuhang lebt seit über 10 Jahren in Deutschland und hat hier ihre Ausbildung zur Köchin gemacht. Begonnen hat sie ihre Ausbildung in Berlin bei Tim Raue im Studio und in der Brasserie Colette. Anschließend arbeitete Yuhang ein Jahr lang im 3-Sterne-Michelin-Restaurant Aqua bei Sven Elverfeld in Wolfsburg. Danach zog es sie zurück nach Berlin, wo sie in der Coda Dessert Bar bei René Frank arbeitete, die inzwischen 2 Michelin-Sterne hat. Jonas hat ein Masterstudium in Chinese Studies an der School of Oriental and African Studies in London gemacht und danach arbeitete er als leitender Redakteur des deutsch-chinesischen Online-Magazins am Goethe-Institut Beijing. So kamen 7 Jahre zusammen, die er in China lebte. Wir reden über die Schwierigkeiten beim Herstellen von gutem chinesischen Essen, aber auch über das, was gutes Essen eigentlich ausmacht. Lebensmittel und Zutaten, der Anbau davon, Essenstrends, Fleischkonsum, Vegetarismus und Zubereitungsmethoden. Ich wünsche euch viel Spaß und man man chi. Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich tierisch, dass ihr heute mit dabei seid. Wollt ihr mal ein bisschen was über euch erzählen?
Hi Arvid. Danke für die Einladung. Ich bin Yuhang. Ich komme aus Westchina und bin seit 10 Jahren in Deutschland. Letztes Jahr im September habe ich mit meinem Partner Jonas unser Restaurant UU geöffnet.
Hallo. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass wir dabei sein können. Ich bin Jonas und habe mit Yuhang im September letzten Jahres, vorher nach Corona oder eigentlich mittendrin, das Restaurant aufgemacht. Und ich kann gar nicht kochen, also das übernimmt bei uns Yuhang. Ich kümmere mich sozusagen um den gesamten Rest. Und ja, ich war auch längere Zeit in China, habe dadurch auch ein bisschen Erfahrung mit chinesischem Essen, aber da kommen wir sicher auch später nochmal dazu.
Genau, ja, ihr habt schon angeteasert, ihr habt jetzt zusammen ein Restaurant aufgemacht. Erzählt doch mal, wie ihr dazu gekommen seid. Wie ist die Idee zu dem Restaurant entstanden und was habt ihr euch dabei gedacht?
Ich wollte schon lange was eigenes aufmachen und davor habe ich auch in verschiedenen Küchen gearbeitet. Da habe ich gemerkt, ich muss das machen, was ich will.
Also es ging so ein bisschen darum, auch selbstständig zu sein, weil du vorher als Köchin angestellt warst?
Genau, genau.
Und vorher hast du nur Deutsch gekocht oder welche Küchen waren das?
Nicht unbedingt Deutsch, aber das, was man westlich Küche nennt, also basiert auf französisch Küche mit verschiedenen Einflüssen. Das Niveau war immer sehr hoch und diese Teams waren alle sehr kreativ.
Und wie kam das jetzt, dass du dann angefangen hast, Chinesisch kochen zu wollen? Was ist ja schon ein ziemlicher Umschwung, wenn du vorher nur in so europäischen Restaurants gelernt hast und jetzt dich dann doch für chinesische Küche entschieden hast.
Gute Frage. Durch meine Erfahrung in Küche gearbeitet, habe ich gemerkt, wir Köchen lieber chinesisch essen und habe aber weniger Respekt davor. Es ist klar, inzwischen ist das ein bisschen geändert, aber trotzdem, es gibt immer leider zu wenige gute chinesische Essen hier. Man sollte chinesisch Essen nicht unterschätzen. Es ist vielfältig und bietet für mich als Küche sehr viele Möglichkeiten. Außerdem möchte ich auch selbst davon was lernen vom chinesischen Essen.
Das ist ja auch das, was wir unseren Gästen eigentlich ein bisschen versprechen, ist chinesisches Essen neu zu entdecken. Und das gilt auch so ein bisschen für uns eigentlich. Also klar, Yuhang hat natürlich eine große Erfahrung und ich habe auch schon viel in China gegessen und bin viel rumgereist. Aber trotzdem sind wir beide sozusagen, haben so eine gewisse Demut vor chinesischer Küche und wissen, dass es auch vieles gibt, was wir uns noch erschließen können. Und das ist irgendwie eine spannende Reise und das ist, glaube ich, auch sowas, das kann man dann eigentlich nur im eigenen Restaurant machen. Also dafür, das war auch so ein wichtiger Grund, dieses Restaurant aufzumachen, damit wir selber so ein bisschen flexibel gucken können, wo diese Reise hingeht. Und die Idee ist halt, dass die Gäste mit dabei sind und sollen sowohl Gäste, die irgendwie noch nie richtig in Anführungszeichen chinesisch gegessen haben, da mitgenommen werden und viel entdecken können, als auch Leute, und dazu zählen natürlich auch Chinesinnen und Chinesen, die da eigentlich zu Hause sind und sich schon richtig auskennen. Auch die sollen mindestens einmal in unserem Menü dann das Gefühl haben, oh, das habe ich ja, das kannte ich gar nicht, oder hier habe ich ein neues Geschmackserlebnis, was ich vorher nicht hatte.
Jetzt reden wir die ganze Zeit schon über chinesische Küchen. Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, was dazu, was es denn da für verschiedene Küchen in China gibt und vielleicht auch von euch selbst, was euch am besten gefällt und in welche Richtung ihr jetzt mit dem Restaurant so ein bisschen geht?
Wie gesagt, ne, die chinesische Essen ist sehr vielfältig. Zum Beispiel, wo ich herkomme, Xinjiang, dort isst man ganz gerne Tomaten, Zwiebeln und Milchprodukte.
Und essensmäßig, also ansonsten Xinjiang-Küche, damit bist du aufgewachsen, das magst du sicherlich gerne. Was gibt es denn sonst noch so? Also ihr beide, auf welche Küche steht ihr?
Es gibt die berühmte 8. Regionalküche, zum Beispiel Sichuan-Küche, Jiangsu-Küche und Kantonesisch-Küche.
Aber erklär mal den Unterschied, das ist, glaube ich, nicht allen bekannt.
Ich würde sagen, die Jiangsu-Küche ist sehr fein. Diese Brühe hat eine wichtige Rolle gespielt. Und Sichuan-Küche ist eher schärfer. Und Guangdong-Küche ist sehr umami-reich. Und die haben ganz viel Einfluss von westlicher Küche. Zum Beispiel, die nutzen auch Schwarzpfeffer.
Also ich liebe ja alles, was so Teigwaren und Nudeln angeht in China. Das ist jetzt gar nicht unbedingt auf eine Küche beschränkt, aber schon eher im Norden zu finden. Also es gibt ja so ein bisschen die, ja, vereinfacht sagt man oft, dass es im Norden viel Getreide gibt oder viel Weizen, im Süden viel Reis. Das stimmt so per se auch nicht. Im Norden gibt es eigentlich auch ziemlich guten Reis, aber im Norden ist man schon so, man schon die Kunst der Nudeln und so ziemlich perfektioniert. Und ich finde, das ist auch was man hier oft auch gar nicht so gut kriegt. Also man hat ja in Deutschland so ein bisschen das Phänomen, dass viele der chinesischen Restaurants sind damals aus einer Region vor allem nach Deutschland emigriert, also aus Wenzhou, südlich von Shanghai. Und davon ist dann halt die Küche, die man hier bekommt, auch relativ stark beeinflusst. Genau, und deshalb bin ich immer sehr glücklich, wenn ich Nudeln zu essen kriege.
Kleine Läden, die praktisch sich nur auf eine spezielle Art von Nudeln spezialisiert haben und die dann halt zur Perfektion machen, ne? Das ist echt nochmal sehr anders, als was man hier zu sehen bekommt.
Ja, richtig, ja. Wobei ich bin auch oft wieder überrascht, wenn wir jetzt von unserem Restaurant erzählen, dann kriegen wir auch überraschend häufig die Frage, welche Region in China macht ihr denn? Welche Provinz? Also was gibt es? Also es gibt doch inzwischen auch schon so ein großes Bewusstsein. Und wir haben uns ja nicht auf eine Region festgelegt, eigentlich auch ganz bewusst, weil wir halt auch die Vielfalt von der chinesischen Küche eigentlich so schön finden. Ne? Also, und Yuhang hat auch ein bisschen das Glück, sie also kann sowohl auch Backwaren ziemlich gut machen und Teiggerichte durch alle Regionen im Grunde durch. Das finde ich eigentlich auch letztlich das Tolle an der chinesischen Küche. Also da hat sicher jeder ein bisschen seine Vorlieben, welche Region es sein kann. Aber wenn man möchte, dann ist halt eigentlich für jeden was dabei. Und auch in jeder größeren chinesischen Stadt bekommt man eigentlich Küche aus ganz China.
Gerichte aus Sichuan findet man inzwischen ja wirklich überall. Die sind einfach so beliebt geworden. Aber lass doch nochmal über ein paar Zutaten sprechen. Ihr hattet vorhin schon gesagt, ihr achtet sehr, sehr auf Zutaten. Bei uns ist es ja im Moment sehr viel Öko, gerade in der jüngeren Generation, dass man da sehr drauf achtet. Habe ich mir sagen lassen, ich habe das jetzt auch noch nicht so viel mitbekommen, dass es in China auch ein ziemlicher Trend ist mit Öko. Ja, ökologisch angebautem Essen.
Das kann man auf jeden Fall sagen, dass es ein Trend ist. Ist natürlich, vor allem in China muss man immer aufpassen, die Größe der Trends, die ist natürlich oft, ja, steht in einem ganz anderen Verhältnis einfach zur Gesamtheit. Also das ist natürlich auch in China was auf Eliten in den Städten vor allem beschränkt ist, die das interessiert. Man muss aber natürlich sagen, es gab ja viele Lebensmittelskandale in China in den letzten 10 Jahren und viele haben die Leute auch wirklich sehr für das Thema Lebensmittelsicherheit vor allem erstmal sensibilisiert. Das heißt, dieses Thema, was kann man eigentlich essen und leben und inwiefern ist Lebensmittelindustrie sicher und was sind nicht so gute Ideen. Also diese Fragen, die sind auf jeden Fall auch, denke ich, in einer größeren Breite da. Also zum Beispiel GMO-Lebensmittel, also genetisch modifizierte Getreidesorten, also vor allem Reis oder Mais, das ist was, wo es eine ganz große Skepsis gibt. Auch in der Breite der Bevölkerung. Also das lässt sich bis heute eigentlich nicht wirklich durchsetzen, dass da GMO-veränderte Reissorten zum Beispiel sich jetzt wirklich durchsetzen würden. Aber mit Öko und Bio ist es, glaube ich, ein Trend, der am Wachsen ist, klar. Mhm. Aber genau letztlich, wie es ja in Deutschland und Europa am Anfang auch war, da gab es am Anfang auch kleine Bioläden, wo irgendwie nur die Spinner hingegangen sind, sage ich mal, oder die zumindest damals ein bisschen als versponnen betrachtet wurden. Ja, und bis es dann hier in den Discountern angekommen ist, das hat hier ja auch gedauert. Also ich denke, das wird in China auch dauern. Aber es gibt auf jeden Fall so eine wachsende Sehnsucht auch, habe ich festgestellt in meiner Zeit in China, nach dem Land. Und ich glaube, das ist was sich auch ein bisschen auf die Ernährung auswirkt. Also die Städte, also es hat ja einen unglaublichen Zuzug in die Städte gegeben. Über die Hälfte aller Chinesen leben heute in Städten. Und ja, bei vielen gibt es halt wieder so eine Sehnsucht aufs Land zurück. Und die lässt sich ja im Essen auch ganz gut ausleben. Also auch wenn man vielleicht jetzt nicht wirklich Nägel mit Köpfen machen will und mit Sack und Pack aufs Land ziehen will, dann kann man halt immerhin vielleicht ein bisschen mehr Geld investieren, um das gute Essen vom Land dann auch in der Stadt zu bekommen.
Das erste Mal, dass ich das wahrgenommen habe, war, glaube ich, die Fernsehserie, wie ist die, Shitou Shangde Zhongguo, oder? Hieß sie so? Ja, die, ich weiß gar nicht mehr, der Englisch, das ist nachher sogar nochmal auf BBC gelaufen und hieß irgendwie On the Tip of Your Tongue, oder? Ich weiß gar nicht
mehr. Bite of China heißt die auf Englisch.
A Bite of China, genau, A Bite of China. Und das hat ja eingeschlagen wie sonst was, das war ja so richtig.
Stimmt, das wäre vielleicht auch gleich ein Tipp für die Hörer, sich das mal anzuschauen, weil das ist schon eine schön gemachte Dokumentation und die macht, glaube ich, wirklich sehr deutlich, wie stark die Beziehung von Chinesen zum Essen ist. Also ich erinnere mich, dass ich damals, glaube ich, als die erste Staffel rauskam, noch studiert habe und da auch viele chinesische Austauschstudentinnen und Studenten waren und das war für die richtig eine Qual, fast sich das anzusehen im Ausland, also nicht in China, und das aber nicht essen zu können, zumindest in der authentischen Art und Weise. Das war damals, genau, war das ein großes Gesprächsthema, diese Dokumentation und wie sehr sie das chinesische Essen dann vermissen im Ausland.
Noch eine andere Frage, was auch dazu gehört, aber nicht so richtig mein Ding ist, weil ich kein Fleisch esse, aber Fleisch ist schon immer noch ein großer Faktor und da finde ich auch, in Deutschland ist ja immer ziemlich erstaunlich, wenn man sich den Schweinekonsum anguckt, dann sind wir in Deutschland ja echt nicht weit davon entfernt. Und wir haben auch noch eine andere Verbindung zu China, nämlich dass wir ja wahnsinnig viel Schweinefleisch nach China exportieren, ne? Das, was vielfach überhaupt nicht bekannt ist. Wie sieht's denn da aus? Es hat damals, als ich in Chengdu war, so langsam angefangen, dass es ein bisschen mehr Vegetariertum gab. Das war aber auch immer häufig verbunden mit Buddhismus natürlich. Das hatte sich noch nicht so richtig durchgesetzt, aber es kam in letzter Zeit, kam mir das vor, als wenn es doch ein bisschen mehr geworden ist, jedenfalls auch in den großen Städten so trendmäßig. China hat ja auch normalerweise super Alternativen. Ich meine, es gibt eine ganz lange Geschichte an so Mock-Meat, ne, so, womit man dann Gerichte versucht hat zu rekreieren für buddhistische Mönche.
Jonas war auch Vegetarier in China.
War?
Ja.
Also ich gehörte da so ein bisschen zu den Vegetariern, die es jetzt nicht rein aus Tierwohlgründen oder Ähnlichem gemacht haben, sondern weil bekannt ist, dass halt sehr viel Medikamente in dem Fleisch sind, was man so gewöhnlich im Supermarkt kauft. Ja, ich hatte nicht die Muße, irgendwie zu versuchen, extra gutes Fleisch zu bekommen, was auch gar nicht so einfach ist. Also das ist hier in Deutschland doch etwas leichter. Mit anderen Worten, das ist in China schon ein Problem. Also China, also chinesische Küche liebt Fleisch und viele Chinesen lieben Fleisch und gerade mit wachsendem Wohlstand ist das natürlich auch ein Zeichen dass man es sich jetzt wieder leisten kann. Also lange Zeit musste man auf Fleischkonsum größtenteils verzichten, in den nicht so guten Jahren. Und trotzdem gibt es auch immer wieder Skandale. Und deshalb ist jetzt, glaube ich, gerade auch so im Kommen, also viele Startups, die quasi die Zukunftsversion von Mockmeat machen, also dieses In-vitro-Meat, In-vitro-Fleisch zum Beispiel. Mhm. Da gibt es ja diverse Startups aus den USA, aber inzwischen auch in China. Und viele setzen da sehr auf den chinesischen Markt, weil der Appetit auf Fleisch wächst, aber sozusagen die Sorge vor unsicherem Fleisch ist auch groß. Und dazu kommt natürlich auch so ein steigendes Umweltbewusstsein und auch Tierwohlbewusstsein.
Aber ihr kocht schon mit Fleisch.
Genau, wir nutzen Fleisch, aber nur gutes Fleisch vom Produzenten, die wir vertrauen. Dabei kooperieren wir auch mit anderen Restaurants, um zusammen ganz ein Tier zu bekommen, von dem wir zusammen alle Teile nutzen.
Das ist gut und das passt meistens sogar, weil chinesische Küche ist ja auch sehr gut darin, Teile zu verwerten, die sonst hier nicht so gefragt sind. Vielleicht muss man auch sagen, nicht mehr so gefragt sind. Früher hat man ja auch mehr mit Innereien und Ähnlichem gemacht. Genau, also die Teile, die wir dann verkochen können oder aus denen wir leckere Sachen kochen können, die kriegt man dann ganz gut.
Ja, ist eigentlich witzig, eine Bewegung, die in China war das immer total normal, ne? From snout to tail, so beim benutzt das ganze Schwein. Und bei uns ist das auf einmal so ein neues Ding, dass man sagt, ja, kann man doch nicht wegwerfen, man muss das alles irgendwie verwenden. Und ich dachte, ja, in China haben die das schon immer gemacht. Also die Stücken, die benutzt werden, was nicht benutzt wird und so, das hat sich sehr, sehr merkwürdig entwickelt, im Gegensatz zu früher, wo man in Deutschland wahrscheinlich auch einfach alles gegessen hat.
Also was du sagst, dass in China das halt eigentlich schon längst gemacht wird und hier wird es dann teilweise als Trend verkauft. Ich glaube, die chinesische Küche hat wirklich nicht große Scheu vor sehr arbeitsintensiver Zubereitung auch. Das muss man halt auch sagen, dass wenn man zum Beispiel Hühnermägen oder sowas auch wirklich gut zubereiten will, dann ist das halt auch sehr, sehr viel Arbeit, die zu putzen, die eben richtig zuzubereiten. Das ist was, ja, wo hier ist man da, glaube ich, dann halt ein bisschen bequemer geworden und nimmt dann halt am liebsten das Filet.
Ja, ich meine, die Konsistenz von dieser Fleischteil passt einfach nicht für Deutsch. Ich meine so, ja, das klingt ein bisschen blöd, aber zum Beispiel meine Berufsschullehrer hat schon damals mir gesagt, er möchte gar kein Bäckchen haben. Ochsenbäckchen oder Schweinebäckchen, weil er mag diese geschmort Kollagen, diese Konsistenz nicht. Er hätte lieber eine so klare Stück Fleisch im Mund statt solche bisschen, ist sehr schwer zu beschreiben, so ein bisschen
Gelee-artig,
genau.
Ja, das habe ich häufiger gehört. Vielleicht müssen wir da wirklich den Geschmack der Deutschen einfach auch nochmal ein bisschen umpolen, damit die mit mehr Sachen in Ordnung gehen.
Also wir haben teilweise da auch schon lustige Erfahrungen gemacht, wo wir zum Beispiel Hühnermagen, den ich gerade schon erwähnt hatte, zubereitet haben in relativ kleiner Dosis in Reisgericht. Und wir stellen natürlich die Gerichte immer vor, aber der Gast hatte es wohl nicht so genau gehört. Und dann meinte er danach, oh, das war ja lecker, was war das denn? Und dann waren wir Hühnermagen. Und dann guckte er uns komisch an mit Hühnermagen. Und das, also wenn er es vorher verstanden hätte, dann hätte er es wahrscheinlich gar nicht probiert. Und am Ende hat er aber dadurch dann gelernt, dass man das halt auch lecker zubereiten kann.
Ja, mal weg vom Fleisch wieder, ein bisschen mehr zu Gemüse. Eine andere Frage, die mich echt interessieren würde, also ich hätte damals während meines eigenen Aufenthalts wirklich viele, viele Gemüsesorten kennengelernt, die ich hier in Deutschland überhaupt nicht gesehen habe und seitdem auch nicht mehr gesehen habe. Wie kann man sich das vorstellen? Eigentlich ist ja der Markt dann in Europa doch sehr beschränkt. Nicht alles wächst hier, nicht alles ist bekannt. Wie bekommt man da das Gemüse, was man jetzt braucht, um chinesische Küche zubereiten zu können?
Zurzeit arbeiten wir auch mit einem Brandenburger Bauer. Er hat viel Interesse an chinesisch Gemüse. Wir haben ihm auch ein paar Mal Samen gegeben. Wenn er Gemüse verkaufen will, braucht er aber Bio-Samen. Wir waren auch überrascht, dass er fast alle chinesisch Gemüsesorten hier als Bio-Samen findet.
Wir beobachten auf jeden Fall, dass es auch einen gewissen Trend hier dazu gibt, halt neue Gemüsesorten irgendwie zu entdecken Und ist auch interessant, also wir hätten uns auch nicht gedacht, dass vieles hier doch sehr gut auch wächst tatsächlich. Also es scheint gar nicht so das Problem zu sein, dass es hier nicht wächst, sondern halt, dass es bisher noch keine so große Nachfrage gab oder vielleicht gab es auch das Saatgut nicht so oder die Bauern kannten das halt gar nicht so. Aber inzwischen ist die Nachfrage halt auch diverse. Also Leute, es fangen ja auch viel mehr Leute an, auch asiatisch zu kochen und fragen es dann halt auch nach und wollen vielleicht auch nicht, also im Asiamarkt gibt es ja auch ein gutes Angebot, aber vielleicht wollen sie es auch ganz gern von ihrem Wochenmarkt einfach bekommen. Da tut sich auf jeden Fall was. Und wir haben ja auch zum Beispiel dann mal Samen und Saatgut mitgebracht und haben das hier einfach mal unserem Gemüsebauern gezeigt. Und der war sofort begeistert und hat das halt eingepflanzt. Und nicht alles wächst, aber es wächst doch ziemlich viel. Und ich habe das auch selbst gemerkt, dass sich hier doch vieles tut. Also selbst so in den Supermärkten kriegt man ja inzwischen auch so die gängigen chinesischen Gemüsesorten wie Pak Choi oder Chinakohl oder so, die sind hier wirklich inzwischen fast überall zu haben. Und ich weiß noch zum Beispiel genau, meine erste Pomelo habe ich in China gegessen. Also und das ist jetzt auch noch nicht so lange her, 10 Jahre vielleicht. Da gab es das hier eigentlich noch nicht, außer jetzt vielleicht in so Superobsthandlungen. Ich hatte das mehrfach, dass ich dann aus China irgendwie erzählt habe, boah, hier gibt's so tolles Obst und hast du schon das oder das probiert? Und in der Zeit war es hier schon längst angekommen. Also das war dann gar nicht mehr so eine große Neuheit, sondern klar, Pomelo kannte man dann hier auch. Und als ich wieder zurückkam, jetzt vor 3 Jahren, da war ich dann eigentlich doch positiv überrascht, dass vieles, was ich dachte, worauf ich dann verzichten müsste, wenn ich wieder zurück nach Deutschland ziehe, jetzt doch hier eigentlich auch zu finden ist.
Ja, und eigentlich essen die Deutschen auch ganz viel Gemüse, ähnlich wie China, zum Beispiel Kohlrabi, ne? Kohlrabi ist ein typisches deutsches Gemüse. Ja. Wir essen in Deutsch so schwer kochen. So, ja. Aber gut, Kohlrabi erstmal auch in China. Kohlrabi und zum Beispiel mal das, diese Jia-Cai so angelegt. Ich glaube, das ist so typisch in Beijing, dass wenn du so Teigtasche essen gehst, da gibt es immer so kleine Xiaozai so frei, dass man egal wie viel mitnehmen kann, ja, das dazu diese Teigtasche zu essen, das ist so ziemlich brau und das ist eigentlich so, ich glaube, das war leichter fermentiert angelegt Kohlrabi.
Gewisse Gemüsearten unterscheiden sich dann nur in der Zubereitung eigentlich, ne? Also beides gibt's, nur ist die Zubereitungsart ist halt dann doch so anders, dass man das vielleicht am Anfang gar nicht erkennt.
Ja, oder teilweise auch die Teile, die man nutzt. Also zum Beispiel Fenchel nutzt man in China sehr gerne das Grün, also das Fenchelgrün, die Blätter. Und wenn man hier ja so die Knolle eigentlich benutzt oder die Stängel mit der Knolle. Genau, das müssen wir dann immer unseren Gemüsebauern auch genau sagen. Also wir wollen das Grün und dann ist er eigentlich immer ganz froh, weil das Grün, das muss er sonst verschenken sozusagen. Und dann hat er bei uns jemanden, der das Grün noch abnimmt.
Ja, aber ich habe auch gerade gehört, dass Deutschgemüse, zum Beispiel weißer Spargel, ist gerade ziemlich in China und es gibt sogar in Shandong so einen großen Anbau. Vor weißer Spargel.
Der Spargel ist ja nun wirklich der Deutsche, also niemand isst mehr Spargel als die Deutschen, ne? Aber ich finde es voll interessant, dass ihr das sagt, weil das mit dem unterschiedlichen Gemüse, es ist ja bei uns teilweise auch so, dass die Variation ein bisschen verloren gegangen ist mit der Zeit, ne? Dass es dann ein bisschen immer dieselben Sachen waren oder die eine Handvoll Klassiker, die dann angebaut und irgendwie verwendet wurden und nachgefragt wurden. Jetzt hatte ich in letzter Zeit auch schon häufiger gehört, dass zum Beispiel so alte Sorten wieder ausgegraben worden sind, wo man sagt, man hat doch in Europa eigentlich eine ziemliche Variation an Gemüse und auch alten Obstsorten zum Beispiel, die man ja wieder reaktivieren könnte sozusagen. Da seid ihr dann wieder voll im Trend hier mit euch. Ihr bereichert dann die Küche noch um die chinesischen Varianten.
Ja, Vielfalt ist auf jeden Fall immer gut, ne? Sowohl in der Küche als auch in den Gärten und auf dem Acker.
Ja, zum Beispiel letzte Jahre haben wir unser Bauer beantragt, dass er Spaghetti-Bohnen für uns baut. Das ist die Jiangdou, die lange Bohnen. Das heißt Spaghetti-Bohnen auf Deutsch. Und dieser Bohnen ist, ich glaube, fast jeder Sternküche hat diese Bohnen genutzt in letztes Jahr in Deutschland, weil das plötzlich gibt diese Bohnen, alle hatten, boah, geil, was für eine Bohnen, das ist super, ich meine, diese Bohnen ist so lange, dass ich vor deutscher Küche, das ist ein super Ding zu dekorieren.
Jetzt sind wir die ganze Zeit schon beim gegenseitigen Beeinflussen. Gibt es denn bei euch, wenn ihr chinesisch kocht, gibt es denn irgendwas, was einen deutschen Einfluss ist? Oder ist es wirklich total chinesisch? Also bis auf jetzt vielleicht die ein bisschen was ihr anbaut? Oder gibt es da überhaupt irgendwas Deutsches?
Doch, zum Beispiel ein paar Technik, was ich hier gelernt, kann ich super mit chinesisch Küche kombinieren. Und zum Probieren hat mir viel Spaß gemacht. Wenn ich jetzt bei irgendwelcher chinesischen Restaurant angestellt, ich glaube, ich muss noch mal von Anfang ein bisschen lernen, ja, wenn man das richtig nutzen, ja. Ich meine, das ist nicht so einfach. Das ist auch so meistens das chinesische Essen so ein bisschen unterschätzt in Europa, ne? Weil die Leute dachten, okay, ja, gebraten, ja, aber ich meine, das ist nicht so einfach. Ja.
Ich fand auch immer viele Sachen, die verarbeitet wurden, wenn man gedacht hat, dass das eigentlich ein relativ kurzer Prozess, hat man dabei nicht bedacht, wie viel Vorbereitungszeit das gebraucht hat. Also es gab so bestimmte Sachen, die sind ja echt tagelang vorbereitet worden, gerade wenn man über so kleinere chinesische Küchen, die sich auf eine Sache spezialisiert haben, redet. Ne? Die bereiten dann schon Tage vorher etwas vor und dann sieht es so schnell aus, wenn sie das dann gerade frisch machen für den Kunden. Aber da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter häufig.
Genau. Zum Beispiel, es gibt ganz viel getrocknete Sachen in chinesischer Küche. Zum Beispiel wie Seegurken. Die anzuweichen dauert ziemlich lange und muss nach bestimmt Regen machen.
Vielleicht noch einmal dazu, weil du gerade noch mal gefragt hattest, ob es bei uns auch einen deutschen Einfluss gibt. Also das würde ich so direkt vielleicht nicht sagen, aber in der Form, wie wir das Essen servieren, kann man vielleicht schon sagen, dass das so wie ein Menü bei uns erlebt wird, das wäre jetzt so nicht in China zu finden. Ja, also es ist, wir sagen mal, es ist authentisches chinesisches Essen, aber die Form ist eben doch. Wir haben nicht, wie man das in China hat, einen großen Tisch, wo das Essen dann, sagen alle Gänge gleichzeitig draufkommen oder so nach und nach und jeder nimmt sich dann was davon. Also das ist einfach das, wo wir gesagt haben, das eignet sich einfach nicht so gut, um unseren Gästen sozusagen das chinesische Essen auch vorzustellen, sondern bei uns kommen die Gänge eben ja nacheinander. Also man isst das eine auf und dann das andere fertig. Manchmal mischt sich auch was in einem Gang, aber das ist sicher eine Sache, die jetzt nicht. Also in der Form ist es dann ein bisschen anders als in China. Und auch das, was ich gerade gesagt habe, dass wir uns jetzt nicht auf eine Region festgelegt haben. Tatsächlich in China, die meisten Restaurants sind recht klar von einer Küche geprägt. Und das ist bei uns jetzt eben auch nicht der Fall. Genau, aber uns ist halt wirklich wichtig, so ein bisschen der kulturelle Aspekt. Wie ich das eingangs auch schon gesagt hatte, wenn wir chinesische Gäste haben, dann ist es immer so, dass die halt diese Wiedererkennungsmomente auf jeden Fall ganz stark haben. Aber sie haben halt auch immer so ein bisschen kriegen eine neue Perspektive auch auf das eigene Essen. Teilweise liegt das dann an den Zutaten, die wir eben dann doch hier regional bekommen. Und dann sind sie überrascht, ach, hier kann man auch Blüten vom Schnittknoblauch. Wusste ich gar nicht, dass es das eben hier auch gibt, ne? Dass man das ja auch finden kann oder wie wir die Sachen dann auch einlegen oder so. Also wir fermentieren ja auch sehr viel. Genau, also da ist dann immer so ein bisschen ja einfach unsere Handschrift drin. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt ein sehr deutscher, also wir machen jetzt auf jeden Fall keine klassische Fusion-Küche, wo man jetzt irgendwie anfangen würde und irgendwie Schweinebraten und dann irgendwas Chinesisch und dann Sichuan-Pfeffer dazu zu machen oder irgendwie so. Ne? Also das ist ein Ansatz, den wir nicht verfolgen.
Nee. Sag mal, wenn man jetzt nicht direkt in euer Restaurant laufen kann, wenn man nicht aus Berlin kommt zum Beispiel oder so, habt ihr irgendwas, was ihr empfehlen könnt, wo Leute sich das selber angucken können? Vielleicht kennt ihr einen YouTube-Kanal, wo chinesisches Essen ganz gut rüberkommt oder ihr habt eine Buchempfehlung oder was ähnliches, falls sich Leute ein bisschen mehr intensiver mit chinesischem Essen und selber kochen beschäftigen möchten.
Genau, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Chinese Food Demystified. Die machen das wirklich sehr gut, also das ist auf Englisch, aber die nehmen sich immer Gerichte vor und erklären viel, während sie es zubereiten, aber es ist jetzt auch nicht endlos lang, also jede Folge, man kann das gut sozusagen nebenbei mitkochen und lernt immer noch ziemlich viel dabei. Das wäre eine Empfehlung.
Super, wir packen auf jeden Fall die Links in die Shownotes, auch zu A Bite of China. Das kommt dann alles da rein, damit die Leute sich das angucken können.
Genau, und wer natürlich Chinesisch versteht, der muss eigentlich, also der findet bei YouTube auch sehr viel. Der muss eigentlich nur mal ja sich einlesen und ein paar Stichwörter eingeben. Und man ist immer überrascht, wie viel es, obwohl es ja gar kein YouTube in China gibt, schaffen es dann die wichtigsten oder die interessantesten Videoblogger dann irgendwie auch auf YouTube repräsentiert zu werden. Also das ist auch ein ziemlich reicher Fundus.
Ja, sagt zum Abschluss nochmal was zur Zukunft so. Also klar, jetzt seid ihr natürlich mit dem Restaurant. Ihr hofft darauf, dass die Corona-Pandemie bald vorbei ist und ihr wieder öffnen dürft. Aber worauf dürfen wir gespannt sein? Was habt ihr sonst noch so vor?
Genau, also man muss ja sagen, es gibt uns jetzt ja erst seit September letzten Jahres. Mhm. Und eigentlich hatten wir davon nur 2 Monate dann eben richtig geöffnet, wie es geplant war. Dabei bleiben wir dann jetzt erstmal oder beziehungsweise hoffentlich können wir das dann halt irgendwann wieder so fortführen. Wie gesagt, also es ist ja für uns auch selber so ein bisschen eine Entdeckungsreise. Das heißt, wir wechseln natürlich auch die Menüs.
Ja.
Immer mal wieder. Ja, also wir hoffen sozusagen, dass wir in einem Restaurant immer viele neue Entdeckungen auch machen können und dann eben unseren Gästen auch präsentieren können. Wo die Reise hingeht, sind wir selbst ein bisschen gespannt. Aber wenn wir übers Reisen sprechen, würden wir auf jeden Fall gern bald mal wieder auch nach China, weil das ist eigentlich was wir uns damals fest vorgenommen haben. Also Restaurant ist ja berüchtigt dafür, die Gastronomie, dass man da wenig Urlaub hat, aber wir wollten uns immer Zeit nehmen, um mindestens 1 Monat im Jahr auch nach China zu fahren, einfach auch um da selbst wieder sozusagen zu recherchieren und rumzureisen und Dinge zu essen und uns Dinge anzuschauen, Tee zu verkosten, und das können wir dann hoffentlich bald wieder machen.
Sehr schön. Inspirationen aus China holen, um das dann hier in Deutschland weiter zu verbreiten. Das finde ich super.
Ja,
ja, ey, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute mit dem Restaurant und wir hören uns wieder oder wir sehen uns. Wir packen natürlich die Links zu eurem Restaurant, wo die Leute euch dann finden können, in die Shownotes. Und dann erstmal vielen, vielen Dank, ihr beiden.
Danke, Arvid. Hat Spaß gemacht.
Danke, Arvid. Tschüss.